Das ist eigentlich die Grunddenkbewegung des Schriftstellers, nämlich dieses Was wäre, wenn? Also du siehst irgendwas und denkst, ah, das ist interessant. Man muss das die ganze Zeit machen. Gut ist halt, wenn man es gerne macht. Ich mache das wahnsinnig gerne. Ich stelle mir immer, deshalb steht man so ein bisschen verträumt und nicht so recht nützlich jetzt im Direktkapitalismus. Könnte man jetzt sagen, das kann man, glaube ich, einsparen, diesen Typen da. Also was ist das denn? Er hört dann immer so ein bisschen im Café anderen Leuten zu und steht da jetzt rum und so verträumt. Also, und das muss ein Schriftsteller ja machen.
Willkommen beim Podcast Dreamers on Air. Präsentiert von Porsche. Der Marke, deren Geschichte mit dem Traum vom perfekten Traumwagen begann. Und die heute wie kaum eine andere für große Visionen steht. Ich bin Steven Gätchen und mit meinen Gästen spreche ich über ihre verwirklichten Träume, Hürden auf dem Weg zum Erfolg und was sie motiviert. Viel Spaß und inspirierende Momente. Heute habe ich das große Vergnügen, einen Ausnahmegast bei uns begrüßen zu dürfen. Ein brillanter Schriftsteller, Journalist, Moderator und Kolumnist, der mit seinen pointierten Texten und messerscharfen Beobachtungen die deutschsprachige Literaturszene nachhaltig geprägt hat. Mit Bestsellern wie Soloalbum oder Panikherz hat er sich nicht nur in die Herzen der Leser geschrieben, sondern auch die Fähigkeit bewiesen, ein zeitgenössisches Lebensgefühl unverwechselbar einzufangen. Seine Arbeiten sind eine Mischung aus eigenwilligem Witz, klugem Zeitgeist und unverblümter Ehrlichkeit. Lieber Benjamin von Stuttgart-Barre, wir freuen uns riesig, dass du heute bei uns im Dreamers on Air Podcast dabei bist. Moin Stucki.
Vielen Dank, lieber Steven, auch für diese mir sehr schmeichelnde Einleitung. Dankeschön.
Aber die hast du dir auch redlich verdient, auf jeden Fall. Stucki, ich würde gerne direkt anfangen mit einer kleinen Runde Dream or Drive. Das heißt, ich nenne dir immer zwei Begriffe und du darfst dich für einen entscheiden und vielleicht kurz erklären, warum. Ready?
Ja, natürlich.
Oh, wunderbar. Stadt oder Land?
Immer Stadt. Also auf dem Land, so leid es mir tut, es ist toll für die Kinder und für die Blutwerte und so, aber man verblödet leider.
Weil man so einsam und alleine ist, meinst du?
Ja, zu wenig soziale Kontrolle auch. Muss immer das Gefühl haben, dass ich aus dem Haus raustreten. Da müssen gleich Geschäfte sein. Also jetzt nur für mich. Ne? Ja. Das sind keine Empfehlungen für alle, die mit ihrem Porsche so gern raus aufs Land fahren. Aber ich mache das nicht. Und die Abende allein zu Hause mit einem Buch oder seiner Freundin oder was auch immer zu verbringen, dagegen spricht gar nichts in der Stadt. Weil man da zumindest weiß, ich könnte jetzt rausgehen und 50 Meter neben meinem Haus ist ein Kino. Und das geht auf dem Land nicht. Und dadurch ist es viel beklemmender, den absolut selben Abend da zu verbringen, nämlich alleine mit einem Buch oder seiner Freundin. Aber Möglichkeit muss da sein.
Und du bist jemand, du brauchst diese Möglichkeit, weil du sie auch oft nutzt? Oder ist es manchmal nur das Gefühl zu wissen, du könntest es nutzen, rauszugehen spontan?
Ich habe den Eindruck und auch die leise Hoffnung, dass sich dadurch verändert, dass es einfach geht, dass man dadurch anders denkt. Wenn ich es dann so durchrechne, wie viele Abende habe ich jetzt eigentlich nochmal im Kino, im Theater und in Konzerthäusern und so verbracht im letzten Jahr? Die Mehrzahl der Abende ist es nicht, aber es jederzeit zu können, ändert. Ich finde, dass man dadurch offener denkt und einfach auch nicht nur mit ausgesuchten Leuten es zu tun hat, sondern wirklich überrascht wird von der Umgebung. Das ist, glaube ich, sehr gut fürs soziale Immunsystem und wirklich davor, dass man nicht so ein im Internet sich selbst verblödender Mensch wird, sondern einfach gucken, was macht Freund Mitmensch gerade so, wie sieht's eigentlich in der Welt aus?
Bist du jemand, und dann gehen wir gleich wieder zurück zu diesen zwei Begriffen, die ich dir immer gebe, bist du jemand, der sich wohlfühlt in fremden Menschenmengen, sage ich jetzt mal? Also bist du auch jemand, also ist es für dich die Gelegenheit zu wissen, ich kann jetzt allein ins Kino gehen, ich kann jemanden anrufen, mich mit dem in der Bar treffen oder auf Konzert gehen? Oder bist du auch jemand, der gerne irgendwo hingeht und dann einfach dieses Gefühl verspürt, du nimmst teil am Leben und es gibt so soziale neue Kontakte?
Oh, bloß nicht. Das muss unter allen Umständen vermieden werden. Es ist toll, wenn es mal klappt, ne? Aber es ist ja schrecklich, rauszugehen. Stell dir mal vor, ich lebe ja abstinent. Ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht mal mehr, ich nehme keine Drogen. Und dann in meinem Alter rauszugehen und sagen, heute lerne ich mal Leute kennen, das ist mir zu intensiv. Wenn es passiert, prima. Und ich fordere das auch von meinem Leben, dass man immer noch neue Leute kennenlernt und auch dadurch auch ein bisschen Spielraum hat, Leute, die man schon kennt, über Bord zu werfen, ja, wenn es nicht mehr passt. Also gar nicht dramatisch, sondern einfach, dass da noch so ein Austausch stattfindet. Neue Leute rein, alte Leute raus. Das finde ich erfrischend.
Ist das denn?
Deine Grundfrage hingegen war ja eine ganz andere.
Nee, die geht ja in genau die Richtung, ne? Also ich kann das total nachvollziehen.
Ich habe mich nur versucht zu erinnern, hab's geschafft. Das ist Richard Ashcroft, Alone with Everybody. Das liebe ich sehr und ich mache ehrlich gesagt in meinem Leben gar nicht so viel anderes, als das irgendwo zumeist alleine hinzugehen und mir das anzugucken und zuzuhören. Und es ist völlig egal, wer das ist und in welcher Situation, wenn irgendwo ein Gespräch oder auch ein Monolog geführt wird, von einem Gerüstbauer zum Beispiel, wie ich das eben hier vor dem Studio erlebt habe, das höre ich mir komplett an und bin davon sofort beschwingt, weil es für meinen Beruf ganz wichtig ist und das ist auch das, was ich am liebsten mache, wirklich die Realität von Sprache so mitkriegen. Wie ist einer drauf? Das kriegst du am besten nicht. Was der anhat, ist egal, sondern wie spricht der? Was will der gerade von wem? Was will der erzählen uns, wer er so ist? Und wie geht ein Date am Nachbartisch schief? Oder noch schlimmer, sie denken beide, es klappt für immer. dabei sein, aber wirklich mit einem liebevollen Blick, weil ich für die ganzen Fehler, die da so gemacht werden und so, das macht uns ja erst zu Menschen, ja, um es mal ein bisschen höher zu hängen. Und das brauche ich für meinen Beruf, damit ich mir überhaupt alle Arten Mensch vorstellen kann, ne? Und mir Situationen dann ausdenken kann auf Basis der vielen, die ich beobachtet habe. Also, liebe Hörer, wenn Sie so im Café plötzlich den Eindruck haben, dass neben Ihnen jemand fast schon umkippt, weil er sich in einem so ungünstigen Winkel orthopädisch Ihrem Gespräch mit einem Ohr zuwendet, es besteht die Möglichkeit, dass ich das bin.
Sehr schön umschrieben, aber ich finde dieses Beobachten auch immer sehr, sehr spannend. Buch oder E-Reader?
Tatsächlich Papierbuch oder Hörbuch. E-Reader, habe es schon sehr oft versucht und die Möglichkeit ist ja so toll. Ich verreise ja so viel und dass man dann ein Bücherregal, ein endloses dabei hätte oder hat, ist ja eine unglaubliche Idee. Aber anders als bei der Plattensammlung in Zigarettenschachtelgröße, wie es losging mit dem iPod, funktioniert es für mich nicht mit dem Lesen. So Sachbücher vielleicht mal, aber ich finde, man merkt es sich weniger gut, wenn man es auf dem... Also es ist nur meine Erfahrung so.
Auch meine.
Ich schätze auch sehr das mitten im Buch sich verabschieden und dass dieses Papierbuch, dass das sonst nichts kann. Weißt du, da kann ich nicht kurz gucken, Wetter oder spiel mal mein Lieblingslied oder wie geht's eigentlich der Anneliese oder so. Was machen die Aktien? Ich habe gar keine, aber es gibt ja immer dieses Programm, das kann man nicht löschen, Aktien. Und sich das zuzumuten und natürlich an sich selber auch festzustellen, wie irre versaut schon die Aufmerksamkeitsspanne bei einem selbst auch ist. Also ich wenn ich einen Film eine 20 Minuten gucke, ne, oder ein Buch lese eine halbe Stunde, denke ich mir schon, jetzt habe ich hier echt stundenlang gesessen. Und dann auch, nee, 20 Minuten. Weil man natürlich auf so viel kürzere Portionierungen von Entertainment doch sich selber eicht die ganze Zeit.
Fanta 4 oder Westbam?
Oh, schwierig. Für völlig unterschiedliche Bedürfnisse. Und beide schon seit Jahrzehnten von mir bewundert. Und in beiden Fällen kenne ich die Leute sogar auch persönlich, mag die beide sehr, sehr gerne. Also Fanta 4, wirklich kennen tue ich da immer nur Smudo und Michi. Aber die liebe ich sehr. Und die Michi Beck ist überhaupt der Ursprung dafür, dass ich angefangen habe, Bücher zu schreiben. Dafür werde ich ihm immer dankbar sein.
Wirklich?
Und Westbam wiederum ist mir verbunden worden damals durch Reinhard Götz, den Schriftsteller. Also beides literarisch gut angeleint. Ja, Michi Beck hat damals, ich erzähle es in Kurzfassung, ich sollte eine Biografie über die Fantastischen Vier schreiben. Ich hatte über deren Platte Lauschgift geschrieben und über ein Konzert. Und Smudo fand das irgendwie gut, wie ich das gemacht habe. Das war so 1996 ungefähr. Mhm. Ja, muss so 1996 gewesen sein. Und die Verlegerin, die das Fanta 4-Buch machen wollte, der war mein Name auch irgendwie aufgefallen beim Zeitunglesen oder so. Und die haben gesagt, prima, den treffen wir mal, den mit dem lustigen Namen da, diesen Benjamin. Und da haben wir uns getroffen und nach 2 Stunden Gespräch sagte Michi Beck den großen Satz, du bist ja ein ganz netter Typ, leider verstehst du gar nichts von Hip-Hop. Und da musste ich ihm recht geben. Das stimmt absolut. Also das mit dem netten Typen weiß ich jetzt nicht, aber freue mich über deine Einschätzung. Aber von Hip-Hop verstehe ich wirklich gar nicht. Ich lerne das jetzt gerade durch euch kennen. Ja, bisher bin ich Fan. Wirklich gut. Finde eure Musik sehr gut. Und ich war eher doch Rock und vor allem auch Pop sozialisiert. Und Hip-Hop war da noch nicht Pop. Also zumindest nicht da, wo ich
so. Nicht in der Art und Weise, wie es jetzt ist, ne?
Nee, und dann zerschlug sich das dort also. Und ich hatte aber die Visitenkarte von dieser Verlegerin und hab der dann einfach schamlos ab da Sachen geschickt und gesagt, jetzt, wo wir uns jetzt schon mal kennen, ich möchte einen Roman veröffentlichen. Und das habe ich dann, hat sie gesagt, ja, versuch doch mal. Und dann habe ich das versucht und habe sehr schnell mein erstes Buch, Soloalbum, das habe ich innerhalb von 3 Wochen eigentlich aufgeschrieben. Und dann hat sie das gemacht und
the rest is history.
Seitdem bin ich beim Verlag Kiepenheuer & Wiltsch. Also Michi Beck ist schuld.
Da freue ich mich, dass er schuld ist. Aber es sind wirklich feine Kerle. Also ich finde es vor allen Dingen beeindruckend, mit was für einer Kraft und Power, die immer noch das durchziehen, was sie vor Ewigkeiten angefangen haben, aus ganz viel Spaß. Und ich finde ja auch, und du, das ist ja auch was für dich, glaube ich, Sprache, Hip-Hop und die Art und Weise, wie sie Texte konzipieren und vortragen, das ist ja auch
sehr. Ja, die haben so ein, also da liegt so ein Body of Work inzwischen vor. Und ich finde, ab einem bestimmten Punkt, das Weitermachen ist ja die Aufgabe. Also einen frühen Hit hinlegen, das kann nicht jeder und jeder hat nicht das Glück, das gehört immer sehr viel Glück dazu, aber sagen wir mal schlampig, das passiert schon mal, ja, ein früher Hit. Die Frage wird das weitermachen dann und durch die ganz normalen saisonalen Schwankungen gehen. Also eine Flop-Platte, dann ein Comeback, dann nicht so richtig wissen, was man da eigentlich macht und so immer und aber dabei kontinuierlich das, was man gerade kann, will und vermag, festzuhalten in dem Fall in einem Album oder auch mal nur einem Song und weiterzumachen. Und diese Soap, die Fantastischen Vier zu sein, ja, mit dem fantastischen Nebeneckler, dem Manager Bär, ja, und die Verwerfungen untereinander und irgendwann anzuerkennen, da sind sie jetzt, glaube ich, so in dieser Gentleman Las Vegas Phase, wo es einfach heißt, ja, meine Güte, klar nervt Thomas D. Klar ist Michi nervig hübsch. Ist Mudo immer mit diesem Gefliege oder Autofahren oder so. Und wann hat der andere eigentlich zuletzt was gesagt?
An die Ypsilon,
natürlich, ja. Aber sie haben das so angenommen inzwischen, dass sie... ich habe gerade so einen langen Podcast gehört über diese ARD-Podcast. Über die ganze Karriere. Und da waren sehr viele Sachen drin, die ich noch nicht kannte, fand ich toll, den Podcast. Und man merkt so, die haben einfach gemerkt, wir können uns gar nicht voneinander mehr trennen. Ist totaler Quatsch. Also warum das denn? Und dann wird's geil. Also finde ich. So, wenn man dann wirklich noch, wie schwer das dann auch ist, überhaupt noch Hip-Hop zu machen. Ja, das ist ja eigentlich sozusagen, das musst du erst mal beweisen, dass das mit Richtung 60 noch. Die haben alles Mögliche schon bewiesen und dass sie durchziehen, finde ich schon in sich ein Kunstwerk. Und dann sind es natürlich pro Platte, wenn man dann noch so 2 Songs oder so findet, die einem was geben, das ist ja nicht wenig.
Nein,
so
überhaupt nicht. Vor allen Dingen, wenn du auf ein Konzert gehst und dann hörst du auf einmal
immer geil.
Und denkst du, was, wie der Picknicker auch noch, was das auch noch, das haben sie auch noch
gemacht. Ja, der Picknicker, stell dir mal vor.
Das ist ein geiler Song. Immer noch ein geiler Song.
Sehr geil.
Schreiben am Morgen oder schreiben in der Nacht?
Morgens. Immer morgens.
Ja?
Sonst kann man nicht schlafen.
Ah, sehr gut. Aber
ich halte auch, das ist so, nachts schreiben ist auch so ein bisschen dieser Genieverdacht in eigener Sache bei Leuten. So, ah, ich muss mich total quälen und so. Ja, man liest. Ja, ist schon gut. Und ich muss dann rauchen und ich muss dann unglücklich sein und dann muss ich in Paris im Schein einer flackernden Kerze muss ich dann so einzelne Wörter. Nö, das alles nicht. Morgens aufstehen, hinsetzen, losschreiben. 3 Stunden. Einfach überhaupt nicht die Muse. Ja, kann sein. Keine Ahnung. Ich kenne sie nicht. Ich bin dann hier. Die kommt dann schon irgendwann vorbei oder so. Aber jetzt warten, bis die Muse küsst, dann wirst du nie fertig. Das ist einfach nur eine vornehme Umschreibung von Writer's Block und ehrlich gesagt auch von, das sind keine guten Autoren, die meinen es nicht ernst. Musenkuss, totaler Kitsch.
Ist es denn bei dir so, gute Bücher mehrmals lesen oder nur einmal?
Nee, sehr oft. Also wirklich oft. Auch gerne dann nochmal Hörbuch und so.
Mhm. Weil du dich dann selbst in dieser Geschichte so verlierst oder weil die dich inspiriert?
Geschichte ist es gar nicht so sehr. Also da gibt's von Harry Rowohlt, wie du, ein Ehrenhamburger natürlich, leider schon verstorben, den großen Satz über Literatur: Wenn ich einen Plot will, dann gehe ich zum Catchen. Das hat mich immer sehr beeindruckt, denn ich sehe es ähnlich. Jetzt eine psychologisch fein gewebte Geschichte, scheiß drauf. Was ich will, ist Sound. Und das merkst du sofort, wenn du ein Buch irgendwo aufklappst. Kann diese Autorin oder der Autor, kann der so umgehen mit Sprache, dass das nicht klingt wie Wikipedia? Ja, ist das ein eigener Sound und stimmt der Rhythmus? Das ist eher musikalisch und für mich dann eben auch dieses Mehrfachlesen von so, sind nicht viele, aber es gibt so ein paar Bücher, die ich immer wieder lese. Thomas Bernhard, dieser tolle Österreicher, gehört da vor allem dazu, wo ich so ein paar Bücher wirklich alle 1-2 Jahre mir vornehmen, auch gar nicht jedes Mal komplett, sondern einfach so ein paar Seiten, um in den Sound zu kommen. Und wenn ich gerade wirklich was schreibe, was Neues, so noch im Neuschreiben und nicht schon im Bearbeiten bin, dann lese ich morgens manchmal Gedichte vor dem Schreiben noch so, weil das was völlig anderes ist. Also richtig gute, so Gottfried Benn. Oder Charles Bukowski, habe ich sehr gern die Gedichte, finde ich haltbarer sogar als die Romane. Das sind eigentlich Kurzgeschichten, sehr destilliert, diese Gedichte von Charles Bukowski, wirklich toll. Und da so kurz ein bisschen lesen und so in so eine Musik reinkommen dadurch. Und also dann ist es für mich tatsächlich mehr eine Musik. Es geht um den Rhythmus der Sprache. Geschichte interessiert mich wirklich nicht.
Aber ist es bei dir denn beim Schreiben auch so, wenn du von Sound und Musik sprichst, dass du einen Sound während des Schreibens im Kopf, im Ohr hast oder eine Musik? Also ja. Ist das für dich eine...
Ja, er kommt sogar oft peinlicherweise, aber ich kann es nicht ändern, aus mir raus. Also ich mache Geräusche beim Schreiben.
Aber was für Geräusche?
Also ich lese die ganze Zeit oder spreche so dann auch ein bisschen voraus schon, wie könnte das jetzt weitergehen oder wie betont man den Satz und damit der stimmt. Ne? Es gibt ja Wörter umstellen, es ist ja so schön, die deutsche Sprache ist ja so geil, was damit alles machen kannst und wie durch eine kleine Verschiebung die Bedeutung sich vollkommen ändert und wie man, da ist wirklich Deutsch eine tolle Sprache, wie man Komposita herstellen kann, einfach aus verschiedene Bestandteile zu einem monströsen Wort, das über 2 Zeilen geht, mache ich sehr gerne. Einfach so damit herumzuspielen.
Ja, genau. Ja, sowas. Ich weiß, was du meinst. Ah, okay. In Udos Porsche Beifahrer oder Fahrer?
Ja, Fahrer überhaupt nicht. Ich habe gar keinen Führerschein.
Ich dachte, den hättest du gerade gemacht.
Pass auf, jetzt kommt die Geschichte. Ich habe, es ist ja so gewesen, man Führerschein, also zumindest da, wo ich mein Abitur gemacht habe und so, das war, also wer sich besonders gefreut hat auf einen Führerschein, das war doch eher der ländliche Raum. Klar, ja, wenn ich auf dem Bauernhof wohne, dann will ich da auch weg. Also ich will eh überall immer weg, deshalb verstehe ich diesen Ansatz, aber doch nicht mit dem Auto. Der Wunsch war also nicht da. Ich habe mitten in der Stadt gewohnt. In einer überschaubaren Stadt war das Göttingen. Da Fahrrad reicht. Ne? Gibt's nicht viel zu fahren. So. Und Mich hat das nie gereizt. Ich fand das viel zu stressig, so im Auto da vorne zu sitzen und irgendwie, weil ich so gern stehen bleib und da kommen wir zum Träumen so langsam. Ich bin ein ganz schöner Träumer so in der Gegend und das ist ja überhaupt nicht empfehlenswert auf einer Kreuzung. Nee. Und ich gucke immer so gerne so ein bisschen, bleibt da so stehen, dass man denkt, ist der jetzt gerade im Stehen gestorben oder so? Nee, aber ich denke mir dann so meinen Teil, ja. Denk, wie geht diese Geschichte weiter hier oder so, die ich da gerade in Ausrissen sehe. Und ich habe dann aber so mit Anfang 20, nach meinem ersten Buch, habe ich gedacht, oh, ist gut, dass ich noch keinen Führerschein habe. Das mache ich irgendwann mal, wenn ich viel älter bin, so 40 oder so, ging damals mein Gedanke. Also alt, richtig doll alt. Eben sehr viel älter als die anderen, die den Führerschein machen. Und dann mache ich mit denen den Führerschein, weil ich dann natürlich viel mit viel mehr Distanz und Genauigkeit da drauf schauen kann, wie das ist, sich dieses Ticket in die Freiheit und so, wie es dann ist, zu dem Zeitpunkt zu 18 zu werden. Und ich habe es dann trotzdem gemacht vor 4 Jahren. Und zwar in der, jetzt halte ich fest, Steven, ja, laut RTL, härtesten Fahrschule Deutschlands. Da hat mir eine Freundin, die für mich immer so Sachen recherchiert, die hat gesagt, das ist genau dein Ding. Und ich habe gesagt, warum in Gera, ein Fahrschulinternat? Und da dachte ich, oh Gott, der will so mit allen irgendwie ein Klo und so. Und sie sagte, nee, die härteste Fahrschule Deutschlands laut RTL. Und da hatte sie mich. Also bin ich nach Gera ins Fahrschulinternat gegangen. Turns out, da haben lauter so Influencer, haben da so YouTuberinnen vor allem, haben da Führerschein gemacht, um das so zu filmen. Hey Leute, ich muss hier gerade einparken oder so. Mhm. Und da dachte ich, das ist ja perfekt. Weil ich das so wenig kenne, diese Welt, dann kann man sie immer besser beschreiben bei erstmaliger Ansicht dann, ne? Weil einem dann mehr auffällt, wenn man nichts davon kennt. Auch ganz viele Wörter nicht, die benutzen und so. Herrlich. Ja, das waren 10 Tage. Unten im Haus war eine Domino-Pizzeria, also mit 10 Kilo mehr ungefähr. Und so nach den 10 Tagen, es war total schulisch und leider unfassbar langweilig.
Also das Lernen so oder die Interaktion mit den Menschen, die da vor waren?
Ja, die war irgendwie, ich hatte natürlich, ich bin ja nicht blöd, es ist ja auch creepy, wenn man da so, hallo, wie lebt ihr denn so? Ich bin doppelt so alt, zeig doch mal, was euch bewegt. Ich fand das alles so creepy irgendwie, es ging überhaupt nicht auf, die Idee. Ich hatte es vorher auch in der Stadt versucht, in Berlin hier so, aber da waren die noch schneller weg danach immer alle. Also das war, ich mochte nicht den Text, den ich darüber geschrieben habe. Hatte aber jetzt doch den Ehrgeiz, diese Prüfung zu bestehen. Ja, einfach nur so, um zu gucken, ob man noch irgendwas lernen kann nach dem Freischwimmer. Und der theoretische Teil easy. Und der praktische Teil war dann, ich konnte nicht von der Ampel wieder losfahren. Weißt du, wenn dann so kommen lassen, Kupplung so, ja, und so. Es ist ja offenbar gar nicht so schwer, aber ich, für mich zu schwer. Ich konnte das nicht. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, okay, dann musst du mit dem Automatik fahren. Und das habe ich dann gemacht. Und der Fahrlehrer war wahnsinnig nett, der hat mir immer so unter seiner Hand so kleine Zeichen gemacht. Wir haben das vorher genau, ich habe mich hinten auf den Sitz gesetzt, und wir haben den Rückspiegel so genau ausbalanciert, dass er die Zeichen macht und der das hinten auf der Bank nicht sieht. Und da hat er mir immer so fahr nach rechts, links, dings und dann ist ja einfach Gas geben oder nicht. Das hat geklappt und ich darf jetzt Automatik fahren. Also hab das seitdem aber nie gemacht. Ich weiß auch gar nicht, wo dieser Führerschein ist und ich werde es niemals machen. Mit Udo, also überhaupt Beifahrer, ich glaube, ich bin kein unangenehmer Beifahrer.
Du bist kein unangenehmer?
Nee. Okay. Ja. Extra kompliziert. ich bin ein ganz angenehmer Beifahrer, weil ich zum einen eine Tankstelle immer begreife als Aufgabe, ne? Dass ich jetzt was kaufe, was Spaß macht, was überraschend kommt. Es gibt ja ich kaufe sehr gerne Tankstellen ein, so Scheiß. Auch so LKW-Fahrer-Humor-Becher und so. Habe ich wirklich gern.
Aber nicht was zu essen. Kennst du noch diese Carazza, die kleine Mini-Pizza mit dem Salami-Stück in der Mitte, die so eingeschweißt war? Das habe ich früher.
Ja, Wahnsinn.
Das ist das Ekelhafteste.
Hast du das gegessen?
Ja, ich habe es gegessen, aber weil ich kein Geld
hatte.
Aber
prominent an der Kasse gibt es da auch immer Beefy Roll.
Ja.
Und das ganze Konzept Beefy Roll finde ich so eklig.
Ja, vor allen Dingen, wenn du das Ding auspackst, das ist das Schlimmste, was dir in einem Auto, in einem geschlossenen Raum geschehen kann.
Ja? Ja. Das habe ich noch nie gemacht.
Nee, mach's nicht.
Furchterregend alles dran. Ja. Ist das ein Geschmacksgeruchserlebnis?
Ja, das ist eine Explosion. Danach weißt du nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Danach kannst du auch nicht mehr Auto fahren.
Also sozusagen das Catering für den Fahrer zu übernehmen, ein bisschen die Unterhaltung und auch die Musik. Das finde ich ideal. Und es ist von mir eben nicht gar nichts zu erwarten, Einschätzungen darüber, wie er jetzt eigentlich hätte fahren sollen. Ne? Oder hast du den geschnitten oder was, diese Sätze, ja?
Das finde ich super. Das ist echt angenehm.
Weil ich darüber nichts weiß. Es interessiert mich auch nicht. Der andere kann das, ich kann das nicht. Und dann überhol mal. Ich bin nicht bescheuert.
Das finde ich gut.
Und dadurch finden das Leute nicht so lästig, wenn ich mitfahre. Udo, bei dem ist eh toll, weil der eben immer Porsche fährt. Und dann fährt Udo in der Stadt. Das ist so Udo-mäßig. Der fährt unfassbar langsam. Der fährt, glaube ich, so unter 10 km/h oft, weil er einfach, der fährt gern spazieren, ne? Und viel schneller muss es auch gar nicht sein und dabei so plaudern und eigentlich das Gespräch ist viel, viel wichtiger. Und bei Udo sind sie dann, wissen dann immer alle nicht so genau, was sie fühlen sollen, weil noch nie hat jemand so einen langsamen Porsche gesehen. Und wirklich, also, mit einem Bierbike in Berlin überholt werden. Das geht mit Udo im Porsche. Und das habe ich dann wiederum sehr gerne, ja. Das ist irgendwie experimentell gelöst. Also auf der Autobahn zwischen Hamburg und Berlin schon fährt Udo auch sehr gern schnell und geht auch so richtig, vollzieht das so mit, wie er in den Boden gedrückt wird davon und so. Ich freue mich, dass er sich so freut.
Das ist ja das Allerwichtigste. Mein lieber Stucki, du hast es schon zweimal anklingen lassen, Träume, ne? Also einmal die Träume, die man...
Wenig für eine Stunde, ne?
Nein. aber
ich bin voll gelaufen.
Nein, aber ich find's total spannend. Bist du, also das wäre auch eine Frage gewesen, Träumer oder Realist, aber wie wichtig findest du den Aspekt zu träumen und jetzt gar nicht den Traum im Schlaf, sondern den Traum im Leben?
Ja, diese Art Träume.
Ist das für dich ein greifbares Konstrukt?
Also, sagen wir mal Ziele, ne?
Ja.
Das ist ja so, Ziele zu haben, das ist ja im Grunde damit gemeint. Also, das ist ein bisschen ein rationaleres Wort. Aber meint das ja. Ich würde gerne der und der sein oder da und da mal hin oder das und das geschafft haben und so. Ich hatte nie so eine Traum oder auch die Idee davon, irgendwo wirklich anzukommen, um dort zu bleiben. Sei das ein Beruf oder eine soziale Konstellation, Mutter, Kind, Haus, Schwiegertochter, Ehefrau, so, ne? So ein Horror. Das hat mich immer eher alles beklemmt. Aber natürlich wohnt ein Traum dem inne, das Wegwollen und Loswollen. Ich habe mein Elternhaus als es war so Pastorenhaushalt. Ich habe das als sehr, eigentlich, sagen wir es mal positiv. Gut, dass das geistig so eng war, weil sich dann die Frage gar nicht stellte, ob man von da abhaut, sondern da wollte man unbedingt weg. Und das ist ja auch eine Aufgabe von Eltern, dass die so eine Stimmung herstellen, dass man da nicht noch mit 25 so morgens um 11 sagt, guten Morgen, ne, sondern dass man einfach abhaut. Das war jetzt alles sehr interessant, ciao. ich will es einmal genau anders machen. Das ist ja die normale Evolution, das ist ja wichtig. Da jetzt nicht auch Pastor zu werden oder so. Also dafür war es nützlich. Und dann schon, ich wollte, hatte so Bilder im Kopf, aber nichts Genaues, sondern da war Nacht, wo ich hin wollte, da war Musik, da war sehr viel Neonschriften und da waren alle so ein bisschen riskant drauf, so ein bisschen flirty miteinander. Männer, Frauen, Frauen mit Frauen, Männer mit Männern, alle so, dass man so leicht ein Sitzen hat auch, ohne darüber allzu viel zu wissen mit 18, 19, so. Aber wie ich es mir so vorstellte, aus Liedern und Filmen und Büchern zusammengesetzt. Und dann bin ich nach Hamburg gegangen und habe das alles da vorgefunden und wusste, das ist die beste Welt. Das war die Musikwelt. Also ich habe am Anfang so bei Plattenfirmen einfach Praktikum gemacht, um da irgendwie in diese Welt zu kommen und habe bis heute sind die meisten meiner Freunde, der häufigste Beruf unter meinen Freunden ist Musiker oder irgendwas mit Musik zu tun haben, mit der Produktion davon oder Konzerten oder so. Das ist die schönste Welt, die ich kenne. Und die findet ja größtenteils so in der Nacht statt. Und das ist schon irgendwie dieses Bild. Da wollte ich hin, ohne was darüber zu wissen. Und zu gucken, ob es das wirklich gibt, ob das so ist, wie ich das in den großen Pop-Hymnen über die Nacht und die Großstadt gelernt habe. Aber einen genauen Traum, so, würde gern mal. So, das ist ja zum Beispiel heute, wenn man so, ich würde gern so und so viel K verdienen. Das K soll dann so eine Professionalität geben, dass man sagt, hey, du bist ja richtig auf Zack. So und so viel 1000, also ja, da sagst du K. Mann, bist du rumgekommen. Also so und so viel K will ich machen, ja. Und dann so, dann eigentlich nicht mehr arbeiten müssen und so. Die tun mir immer alles sehr leid. Ich will nicht länger leben, als dass ich arbeiten kann. Meine Arbeit ist herrlich. Ich liebe die total und hoffe, dass ich sofort sterbe, sobald ich die nicht mehr ausführen kann, weil ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Also so ganz eindimensional Träume, die ich jetzt aufmalen könnte für einen Therapeuten. So ein Haus, ne? Oder eben Porsche. Udo zum Beispiel, ganz bestimmt war einer von Udos Jugendträumen, in Porsche zu fahren. Da glaube ich ganz sicher. Oder Klaas zum Beispiel auch. Ich glaube, Klaas wollte immer einfach einen Porsche fahren. Und das finde ich total gut. Ich bin immer am frohesten wirklich, wenn eine Reise gerade losgeht, wenn ich irgendwo abhau. Also ich finde das wahnsinnig anstrengend, das Packen und so und von diesen scharfen Kanten von Remova-Koffern immer irgendwo blutet es an meiner Hand.
Ich weiß ja nicht,
wenn ich ins Taxi steige. Ja, also ein bisschen wildes Packen und so. Aber das ist alles sehr mühsam. Aber wenn man dann, wenn diese Dominosteine dann losgehen, ich sitze jetzt im Taxi zum Bahnhof und dann der Zug und so weiter. Das finde ich immer geil. Wenn es so ein Fast Forward gibt und man sieht die Landschaft so draußen vorbeirauschen. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg. Keine Ahnung wohin. Ob das da besser wird oder nicht, aber irgendwie, da ist ein Traum drin, es wird woanders besser sein. Das ist auch die Prägung. Natürlich, bin in Bremen geboren durch die Bremer Stadtmusikanten. Was Besseres als den Tod finden wir überall. Und das ist ein Traum von mir, da bewege ich mich in so einem Traum.
Ist das Rastlosigkeit oder ist das ein Traum, Dinge zu entdecken und zu erfahren?
Ja, das ist, es ist ein Interesse an der Welt, ehrlich gesagt. Und auch raus aus dem Knast, der mein Kopf so ist. Ich neige zu, also wenn wir es mal morgenfreundlich formulieren, einfach zu doch starken Melancholie mit zum Teil auch Abbrüchen in depressive Episoden. Und solange ich unterwegs bin und noch, es ist so wie Atmen. Atmen ist ja auch ein wirklich optimistischer Vorgang. So irgendwie die Luft, die aus dir rauskommt, ist ja ein CO2-haltiger, schlechter und du denkst, ich atme jetzt ein, ich habe keine Ahnung, ich habe das nicht gemessen, was ich hier einatme, aber es wird besser sein. Das ist ja ein wahnsinnig optimistischer Vorgang. Genauso wie Daueraufträge. Also das habe ich von Hans Magnus Enzensberger mal gelernt, mit einem tollen Gedicht. Ich kann es jetzt nur nicht im Wortlaut sagen, aber sinngemäß. Also solange du einen Dauerauftrag für deine Versicherung nicht kündigst, will ich nichts vom Pessimismus hören. Finde ich gut. Und so einfach unterwegs sein heißt für mich tatsächlich am Leben sein. Und da hat mich der, für mich diese Jack Kerouac on the road, ja, und jetzt stehen wir wieder mit den zerbeulten Koffern, stehen wir wieder an der Straße. Oder Udos, eins von Udos wichtigsten Liedern, sehr früh schon, weil man ja so kurz in der Jugend auch so wahnsinnig dumm ist, aber eben auch so eine Weisheit und noch nicht merkt, dass man weise ist, ne, und sich später schämen würde für dafür. Und das kann in der Jugend, können einem so Dinger rausrutschen, so wie Udo Daumen im Wind war sein, ich glaube, erster deutscher, von ihm deutsch geschriebener Text. Jetzt stehe ich wieder an der Autobahn mit meinem Daumen in den Wind. Es wurde Zeit, mal wieder loszufahren. Ich weiß noch nicht, wohin es geht. Irgendwie so. Und da habe ich mich, damit kann ich viel anfangen. Losfahren.
Aber wenn
das man heißt, es war auch gar nicht von Leuten weg, ne? Sondern irgendwo hin.
Nee, ich finde, so wie du das formulierst, ja total nachvollziehbar, dass du sagst, du bist neugierig. Und das ist ja, Neugierde ist ja ein ganz toller Charakterzug und etwas, was wir ja im Alter eigentlich verlieren. Das, was du als Kind hast, die Neugierde, das Aufspüren, das
Gucken. Das sieht man an manchen Leuten auch so in unserem Alter, ne, oder auch schon vor 10 Jahren oder so, die einfach sagen, ja, das ist es jetzt, ne? Das ist jetzt mein Traumhaus. Das ist die Traumbeziehung und das ist der Traumjob. Fertig. Das Leben ist fertig. Es wird jetzt noch 40 Jahre exekutiert. Aber es ist fertig. Da kann man nichts mehr ändern und so. Und das ist ja unglaublich töricht, weil überhaupt nicht eingebaut ist, dass es einem auf die Nerven geht.
Ja, klar.
Und man bist so eingesagt plötzlich. Und so, ach du Scheiße. Also da Misstrauen in... Es gibt Truman Capote, der große, große amerikanische Schriftsteller, Breakfast at Tiffany, kennt jeder, aber kaltblütig auch vor allem. Der hat sein letztes Buch, das hieß Answered Prayers, erhörte Gebete, das ist nie fertig geworden. Und da gab es eine Vorbemerkung, man haut ja vorne in ein Buch ganz gern so, um sich damit zu schmücken, so Zitate rein, ne, von irgendwelchen Geistesgrößen. Also sagen wir mal, man hat vorne drin Hebel und AC/DC. Irgendwie, weißt du, irgendwie aus beiden Welten sowas. Und er hat genommen von Mutter Teresa, wenn ich es richtig weiß.
Truman Capote.
Ja, Truman Capote, genau. In diesem entstehenden Buch, was dann nicht mehr fertig geworden ist, weil er dann daran auch gestorben ist, an der sozialen Ausgrenzung. Es wurden, also jetzt auf Deutsch, es wurden schon mehr Tränen vergossen über erhörte Gebete als über unerhörte. Und wenn wir Gebet jetzt da begreifen als Traum, ne, also ich bete, dass das und das passiert. Mhm. Und wenn das dann passiert, das macht unglücklicher, als wenn man das nicht erreicht. Damit kann man ja viel anfangen. Das ist jetzt das eben beschriebene Horrorszenario. Du sitzt plötzlich in so einer Doppelhaushälfte, je nachdem, wie es läuft, und mit der Traumfrau und den Traumkindern. Ihr wolltet wirklich genau, ein Junge, ein Mädchen hat geklappt und im Carport, Mensch, sieht das schön aus. Und du bist immer noch nicht glücklich. Was macht man denn dann? Ja, wenn diese Träume so, sich erfüllt haben. Also, und du merkst, die Träume waren nicht so 1:1 gemeint, offenbar, sondern die meinten, die haben formuliert ein Ticket, dass du dich in Bewegung setzt, dass du was anfängst mit deinem Leben, dass du Gas gibst, dass du Sachen lernst, dass du Leute kennenlernst, dass du versuchst mitzumachen und was hinzukriegen, so dass du irgendwo mitmachen darfst, ne? Beruflich, aber auch sozial, so einfach, ne? Das einfach hau rein, so, das sagt der Traum. Aber er ist nicht so wörtlich gemeint. Also damit kann ich zumindest viel anfangen. Es gibt Leute, für die ist das, ne, ich will eine Rolex, bla bla bla, wie die auch immer heißen. Und dann hat man die irgendwie. Ja, und was dann? Auch Fanta 4 wieder. Was kommt dann?
Aber das
Haus
ist dann
mit Garten am Strand, was kommt dann? Aber geniale Zeile. Haus mit Garten am Strand, Alter.
Haus mit
was
Garten
kommt
am Strand.
Dann?
Aber Stucki, wenn man das jetzt mal versucht, so in den Mixer zu packen und zu destillieren,
ja, mach mal,
dann bedeutet das ja, dass du zwar Träume hast, aber die Vorstellung, dass ein Traum dazu dient, etwas zu erreichen, behagt dir nicht, sondern du sagst, ein Traum ist eigentlich eher etwas, was dich in Bewegung halten soll und was nie starr ist, sondern sich auch verändern und größer werden kann und sollte. Also das heißt, dein Traum...
Ja, und auch, es kann auch kleiner sein. Weißt du, wenn man davon träumt, ich will mal da und da hin, dann erwarte nicht, dass es da so super geil wird und die Antwort auf all deine Fragen gibt, sondern vielleicht kann das auch ganz anders werden, aber du bist dann da, du hast dich auf den Weg gemacht. Also das ist einfach, vorhin hatten wir es von dieser Neugier, ne? Ich halte das für eine Aufgabe, für eine wirklich wichtige Aufgabe des Älterwerdens, das hast du vorhin kurz angeditscht auch, dass man sich die erhält.
Mhm.
Und dass man nicht sagt, ich kenne, zufällig ist die Popkultur, ist genau parallel mit meiner Bildungsbiografie. Sie endet mit meiner 20-Jährigkeit. Danach, was danach kam, ist für mich keine Musik mehr. Ja, Leute, die das sagen, ist ja Wahnsinn.
Ja, finde ich auch.
Als ich mich zugeschaltet habe zur Musik, da hieß es so irgendwie über, für mich war ja Thomas Gottschalk schon alt, ne, der da irgendwie 20 Jahre davor jung und aufregend beim Radio oder der immer mit Beatles und Stones, also was man dann dringend nicht hören wollte als junger Mensch waren die Beatles und die Stones, weil warum jetzt auch noch sagen, die sind gut, es hat ja keinen Sinn. Und für ihn war dann Nirvana nur Krach oder so und ein paar Jahrzehnte später hörst du Leute in deinem Alter, die sagen, nach Nirvana ist eigentlich nichts mehr passiert. Und sagt man, das ist richtig dumm gedacht. Ja. Und das ist richtig schade für dein Leben. Dann bist du nicht aufmerksam gewesen für die Welt. Dann hast du zu schnell zugemacht alles. Das ist doof. Mach das wieder anders. Geh raus, verlieb dich, lern eine neue Sprache, hör Lieder, die du nicht kennst. Mach neu. Das ist wichtig. Und ich habe ja ein paar Freunde, die so deutlich älter sind, weil ich das auch oft interessanter finde als Leute, die ungefähr in meinem Alter sind und so deren Sorgen, Nöte und geistigen Horizont ich ungefähr kenne, weil er doch ähnlich ist meinem. Zum Beispiel eben Udo oder auch den Schweizer Schriftsteller Martin Suter, mit dem ich jetzt gerade ein zweites Buch zusammen gemacht habe. Dass die haben beide eine unglaubliche Neugier noch, Udo und Martin. Die wollen neue Leute kennenlernen, die wollen neue Sachen hören, die sind interessiert. Die sagen nicht, ach, das kenne ich schon oder so, sondern die gucken sich alles erstmal an und wollen dabei sein. Und das hält am Leben in jeder Hinsicht, glaube ich. Ich hatte da ein Schlüsselerlebnis mit Udo mal in Los Angeles. Waren wir auf dem Sunset Strip in so einer ganz traurigen, eigentlich so eine Art Hardrock-Café, aber noch schäbiger, also noch weniger mit irgendwie jetziger Musik zu tun haben. Wo man wirklich dachte, ja, vor 30 Jahren hat Lemmy hier mal Whisky getrunken. Gähn. Also grauenhaft, so Flipper und kaum ein Mensch da, irgendwie so ein Dienstagabend. Und ich habe zu Udo gesagt, oh, Udo, hier ist aber nicht so geil, lass mal echt woanders hingehen. Und da hat der, das habe ich mir für immer genau eingeprägt, der hat seine Sonnenbrille abgenommen. Das ist immer so wie Megafon in die Hand nehmen bei Udo. Sonnenbrille abnehmen, das wird genau getimt, das passiert dreimal am Tag. Jetzt wird's wichtig, Sonnenbrille abnehmen. Ja. Yeah. So, Stucki, Mann, das kann ja gar nicht sein. Das kann ja gar nicht sein, weil jetzt sind wir ja hier. Das kann ja gar nicht scheiße sein. Und dann merke ich, ah, verdammt, jetzt war ich gerade ein richtiger Opa und Udo hat mir, zum Glück hat er mich daraus geweckt. Nicht mit dieser Erwartung, irgendwo hinzukommen, hier muss es doch lustig sein und hier muss es doch aufregend sein, hier muss doch richtig knallen, weil ich gerade hierher komme. Ja, also jetzt mal anbieten hier. Nee, es ist überall, wo du hingehst, so, wie du dir das da machst. Das ist doch nicht ein Raum verantwortlich für deine Stimmung, dass du plötzlich sagst, Dienstagabend würde ich jetzt gerne noch mal 1,5 Stunden so richtig interessant was erleben. Verpiss dich, guck RTL 2. Was soll das denn? Mach's geil, wenn es nicht geil ist. Sonst aus dem Weg. Du hast im Nachtleben, du bist nicht fähig. Du bist nicht ready fürs Nachtleben, wenn du dich da beschwerst. Das habe ich mir sehr gemerkt. So, dass man dieses Blöde, ist es doof hier. Also irgendwie in Partys, so Leute sagen, oh, ist irgendwie nicht so geil. Ne? So, ja, es tut mir wahnsinnig leid für dich.
Mach was draus.
Geh mal weg, weil völlig uninteressanter Beitrag zu diesem Abend. Sag mal lieber, ich möchte jetzt Handstand machen und ein Referat über ABBA halten. Hast du meine Aufmerksamkeit. Aber jetzt sage ich, es langweilig hier. Kann ich nur sagen, also für dich stimmt's. Geh weg. Es ist eine doofe Lebenshaltung, aber ich find's gut, so wirklich irgendwo hinzukommen und sagen, ich mache das jetzt so, dass für mich gut ist und andere dabei nicht beeinträchtigt. Ja, für andere auch was darstellen.
Nee, ich finde es total spannend. Ich finde vor allen Dingen die Definition, die du an dieses Thema Träume anlegst, super. Weil ich glaube.
Also ich habe noch die andere, ist noch, wenn ja, ich die noch sagen
ja,
darf.
Ja, gerne.
Ich versuche es kürzer. Ist immer ein bisschen kitschig, so der Beruf des Schriftstellers, aber ich meine es gar nicht so Literaturhaus kunstartig, sondern einfach das, was ich halt mache. Ne? Leute beobachten, Vorgänge beobachten, nachdenken, lesen und zuhören. Das ist, was ich jeden Tag mache und seit 25, das ist halt mein Beruf. Und da ist Träumen in gewisser Weise, wenn man sich wirklich vorstellt, was diese Art Traum, den wir jetzt meinen, also nicht der Nachttraum, sondern der Kopf spielt Sachen durch. Ne? Denkt sich woanders hin, denkt sich, es wäre jetzt 20 Grad wärmer, ich wäre ein bisschen braungebrannter und 10 Kilo leichter. Jetzt mache ich Sport. Oder irgendwie so, ne? Was wir jetzt hier meinen mit der Art Traum. Das ist eigentlich die Grunddenkbewegung des Schriftstellers, nämlich dieses, was wäre, wenn? Also du siehst irgendwas und denkst, ah, das ist interessant, diese beiden zusammen gerade, diese Frau, schon ein bisschen älter ist, und diese junge Frau da, die haben gerade ein absurdes Gespräch im IC-Bordtreff geführt. Wenn ich jetzt mit denen in Wittenberge aussteigen würde, wie würde das dann weitergehen? Das ist so ein bisschen so üben, so wie, Trompetenspieler zum Beispiel üben ja auch jeden Tag Trompete, ne? Weil man es sonst einfach verlernt. Und man muss das die ganze Zeit machen. Und gut ist halt, wenn man es gerne macht. Ich mache das wahnsinnig gerne. Ich stelle mir immer, deshalb steht man so ein bisschen verträumt und nicht so recht nützlich jetzt im Direktkapitalismus. Könnte man jetzt sagen, das kann man, glaube ich, einsparen, diesen Typen da. Also was ist das denn? Er hört dann immer so ein bisschen im Café anderen Leuten zu und steht da jetzt rum und so verträumt. Also und das muss ein Schriftsteller ja machen. Der muss sich immer
das
überlegen.
Träumen.
Ja, du musst so ein bisschen träumen, so weiterspinnen sozusagen. Ne? So wofür ist sozusagen das Satzzeichen Punkt, 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 das ja zu meiden ist. Aber das meint das eigentlich.
Aber dann bist du ja ein Träumer.
Ja, in diesem Sinne. Aber diesen einen großen, so den Traum, davor warne ich. Nee, ich einfach nur für mich ist das nichts mehr, ne, weil es sich immer nach Sackgasse und Leben lebendig begraben, diese Endstationen, die das dann sind, das Traumhaus, die Traumbeziehung oder so.
Ja, genau, aber ich glaube
bitte
nur.
Bitte nicht. Aber, weißt du, es gibt diese, kennst du das auf so Nahrungsmittel, Paketen, Verpackungen im Supermarkt. Da ist irgend so ein Pulver drin und so, und dann ist aber ein wahnsinnig schönes Foto von einem Schokoladenpudding. Super sieht der aus. Mit Sahne, noch eine Kirsche und so fantastisch. Richtig geschminkt und so aufwendige Fotoproduktion. Und da steht das miese kleine Wort darunter. Serviervorschlag.
Ach ja, stimmt.
Kennst du das? Serviervorschlag. Ja, du kaufst also die verrottetsten Fertignudeln mit Soße und diesem Pergamenttütchen, das nach Kotze riecht, wo Käse angeblich drin ist. Und der Serviervorschlag sieht aus, als ob du dein Leben im Griff hast, ja? Und ich hab's eher mit diesen verwüsteten, also ich könnte mir sofort eine Ausstellung, würde ich sofort gern kuratieren oder mir anschauen, wo du den Serviervorschlag hast und dann die Realität. Leute machen sich diese Nudeln echt. Und wie sieht's dann bei denen so aus? Was haben die so an? Sind die auch so toll angezogen, wie die im Hintergrund vom Serviervorschlag? No. Jogginganzug und Realität. Muss man der Typ für sein, aber ich find's interessanter.
Ich finde es auch spannender. Ich finde vor allen Dingen spannend, neugierig zu bleiben. Das finde ich ist das.
Ja.
Und das kostet manchmal auch ein bisschen Kraft, ne? Weil ich glaube, da können wir ja beide von sprechen. In unserem Alter ist man manchmal auch gemütlich, obwohl ich glaube, du bist jemand, und das sage ich positiv, jemand, der sich selber antreibt, immer wieder auch aus der Komfortzone auszutreten, obwohl du vielleicht auch der Träumer bist, der gerne beobachtet. Ne?
Ich schwänz aber auch gerne.
Ja?
Ich schwänze gerne Leben. So einfach mal so eine Woche wirklich überhaupt in keiner Hinsicht nützlich gewesen zu sein.
Aber das ist super.
Ja, ist geil.
Nee, also, ist wirklich geil.
Unterschiedlich aufgenommen von der Umgebung oder auch vom Konto oder so. Aber das ist sowas, wo man danach auch, muss man echt mal schnell wieder raus. Aber wirklich so, ich habe so ein mein Schreibtisch und daneben so ein Lesesessel, die gucken beide auf den Tiergarten raus, Berlin. Und das ist so grün, das ist wie in Hamburg auf die Alster gucken. Es hat diese 5 schwierigen Monate, die wir hier von November an haben. Da ist es dann ein bisschen traurig, da rauszugucken. Aber ich mach's trotzdem und denk mir dann halt, dann träume ich mir halt diese Blätter dazu, ne? Und ich gucke da so die ganze Zeit raus und das mal so, also wirklich zu schwänzen bei der Produktivität und so einfach zu sagen, ich glaube, gleich kommt jemand rein, macht das Licht an und fragt, was ist hier denn los? Und ich wüsste total, was gemeint ist und sollte das Ziel sein, mich abzuführen, irgendwie zur Realitätspolizei oder so zum Kontostand Abgleich. Ich würde mitkommen. Ich wüsste, die haben recht. Ja, das geht nicht, was ich hier anbiete.
Aber das ist der schöne Begriff Langeweile.
Ich mache es sehr gerne.
Ja, und ich, wie gesagt, der schöne Begriff Langeweile ist ja etwas, was einen total negativen Touch hat. Aber was Langweilen ist, was total Schönes. Und das machen die wenigsten. Also Langweilen, so abhängig, wie du sagst, eine Woche lang nicht produktiv sein.
Ja, aber obwohl es nicht Langeweile ist, ne?
Langeweile bedeutet ja einfach
Langmut
manchmal,
ist das vielleicht.
Oder Langmut.
Stimmt. Das schöne alte Wort Langmut.
Mein lieber Stucki.
Alle nochmal nachgucken, was es heißt.
Mein lieber Stucki, ich danke dir für deine Zeit. Wir könnten ehrlich gesagt noch ein bisschen weiter ausschwiffen. Und das machen wir vielleicht ein anderes Mal.
Auf jeden Fall. Steven, vielen Dank.
Ich danke
dir. Jetzt haben wir uns verträumt hier.
Nee, ich
aber es war ein schönes Gespräch.
Nee, ich danke dir. Und vor allen Dingen, ich danke dir für viele Anregungen und auch die eine oder andere Erkenntnis. Also ich finde es immer spannend, sich darüber auszutauschen. Ich finde die Definition, die jeder sozusagen den Begriff Traum anlegt, total cool. Weil ich finde es, ich finde das, was du gesagt hast, ist auch total wichtig, dass man sich darüber im Klaren ist, dass ein Traum ja ein Gebilde ist, was erstrebenswert ist, aber was man ja eigentlich gar nicht haben möchte, weil dadurch ja auch eine gewisse Art von Stillstand entsteht. Stucki, ich wünsche dir bei all dem, was du jetzt heute machst, Langmut, einen schönen Antrieb, ganz viel Neugierde und hoffentlich auf bald einmal persönlich.
Das fände ich auch sehr schön, Steven. Danke dir für das Gespräch.
Das war die neueste Ausgabe unseres Dreamers on Air Podcasts. Und wenn ihr zum Thema Traum eine Frage an unsere prominenten Gäste habt, dann schickt sie gerne an dreamers@porsche.de. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unsere Podcast-Folgen bewertet auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Lieben Gruß!